Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 9, die Staffel mit Gästen, Episode 3. Pavel Kraus, wie sollten wir mit dem Wissen in unserer Kirchgemeinde umgehen?
In dieser 9. Staffel reden wir wieder mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Pavel Kraus. Er ist Unternehmensberater und Fachhochschullehrer für Wissensmanagement und Innovationsmanagement. Und er ist auch mal Kirchenpfleger in Liestal. Pavel, mega schön, dass du da bist und heute mit uns redest. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, danke Anna und Lukas für die Einladung. Sehr gerne. Also ich komme ursprünglich aus der Tschechoslowakei. Ich bin seit vielen Jahren in der Schweiz. Ich habe Geografie studiert, das heißt heute Umwelt, Naturwissenschaft, neumodisch. Und ich habe studiert in Zürich und in Chicago. Nach dem Studium bin ich zu Roche gegangen, ins internationale Marketing. Zuerst zu Pharma, später zu Diagnostik. Und dort habe ich mein Hobby, meine Leidenschaft entdeckt, das Wissensmanagement. Und bin jetzt seit mehr als 20 Jahren Berater für verschiedene Themen, aber hauptsächlich Wissensmanagement. Alles andere ist auf LinkedIn.
Also das heißt, du bist selbstständig heute?
Genau, ich bin seit 2001 selbstständig.
Ja. Jetzt bist du nicht nur mehr, und über das reden wir dann vor allem, das Thema mit dem Wissensmanagement. Du bist auch in der Kirchenpflege gewesen. Erzähl mal, was ist dir dort wichtig gewesen?
Ja. Also ich war 4 Jahre in der Kirchenpflege in Liestal und dort war ich in 3 Kommissionen. Eine der wichtigsten, wie ich dann fand, war diejenige für Spenden und Vergabungen. Und dort habe ich auf den Wert drauf gelegt, auf welche Organisationen sollen wir uns fokussieren, wer sollte von uns unterstützt werden. Und ich habe damals aus der, ich glaube, das heißt so das Gesetz oder die, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Auf alle Fälle, es ist der Artikel 125 gewesen. Was ist die Aufgabe der Kirchenpflege? Und das waren Elemente, wo ich fand, also wenn das eine Organisation erfüllt, dann sollen sie von uns Geld bekommen. Und dort sind so Sachen wie Betreuung des kirchlichen Lebens, Aufbau der Gemeinde, bekennt sich zu Jesus Christus und hat ein unerschrockenes Eintreten für die Sache des Evangeliums Jesu Christi. Das ist jetzt wörtlich zitiert aus dem quasi Gesetz. Und das sind die Sachen, wo ich versucht habe, in der Kirchenpflege als ein Kriterium aufzustellen, wenn eine Organisation dies vertritt, dann sollte sie von uns Geld bekommen.
Ja.
Okay, also ein ziemlich inhaltskonzentrierter Ansatz.
Ja, und ich habe nur Copy-Paste gemacht aus dem Gesetz quasi.
Also Kirchenordnung oder so etwas, jawohl, okay.
Und das ist ja auch etwas, also du hast uns ja auch erzählt, das ist in dem Sinn neu gewesen, dass es so einen Kriterienkatalog gegeben hat denn oder hätte sollen geben. Und ich habe das Gefühl, das ist ja eigentlich etwas von dem, wo du auch bezüglich dem Wissensmanagement gesagt hast, vom, es sollte auch können etwas weitergegeben werden. Also man muss auch können etwas festlegen, so machen wir es und so können es dann auch die Nächsten machen, wenn es dann kommt, dass es kann wieder transportiert werden. So.
Ja, das wäre vielleicht ein Teilbereich vom Wissensmanagement oder einfach, wie man die Sachen richtig macht, könnte man vielleicht auch sagen Tradition. Mhm. Und das war wichtig, weil wenn man das definiert, dann bleibt es auch.
Ja, also was man quasi definiert, ja genau, dann bleibt es und dann kann man es auch reproduzieren, wenn man es einmal festgehalten hat. Mhm. Es hängt dann weniger von einer Person ab oder so.
Ja, Und wenn man sich das eben einfach nicht aus den Fingern saugt, sondern auf etwas Bestimmtes festlegt, wie jetzt hier dieser Text, dann ist es natürlich noch sicherer, noch klarer.
Ja, okay. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass die Kirchgemeinde mit Ambitionen ist, Wissensmanagement nicht unbedingt zahlenvorderst. Und wahrscheinlich wissen auch viele Leute nicht recht, was sie mit dem Ausdruck überhaupt sollen anfangen, warum du überhaupt da bist. Erzähl doch einmal, warum ist das mit dem Wissensmanagement wichtig?
Ja, Wissensmanagement ist eine relativ neue Fachdisziplin. Wir haben jetzt etwa 30 Jahre, wo seitdem das quasi aufgestellt worden ist, auch der Begriff.
Okay.
Wissensmanagement hat man deswegen ins Leben gerufen, weil man gesehen hat, dass in viel Organisation wird das Rad immer wieder neu erfunden. Es sind viele Sachen, die verloren gehen, weil man nicht dran denkt, dass irgendwie festzuhalten auf irgendeine Art.
Ja.
Und man kann dann plötzlich nicht etwas machen, was man gemeint hat, man kann es immer machen. Also wunderbares Beispiel auch von meinen Studierenden aus Bern. Da war eine Ingenieursberatung, die hat in Bern eine Dienstleistung verkauft, die man wusste, das haben die Filiale in Zürich ja gut gemacht. Und dann haben sie das verkauft und plötzlich haben sie bei den Zürchern angeklopft und festgestellt, da ist kein Mensch mehr dabei, der das noch wusste, wie man das gemacht hat. Die sind alle schon weggegangen von der Organisation.
Oh.
Ja. Also nur ein ganz kleines Beispiel. Ich habe auch für eine Organisation im Tunnelbau kurz gearbeitet. Dort, die waren involviert im Gotthardtunnel und nach etwa 5 Jahren waren alle, die das noch wussten, damals dabei waren alle weg.
Ja.
Und das sind so klassische Beispiele.
Mhm. Also ich habe jetzt mehrere Situationen aus der Kirche im Kopf, wo das ziemlich ähnlich passiert. Ich glaube, natürlich unterscheidet sich Kirche oft vom Wirtschaftssektor, aber einfach, dass dann plötzlich Leute weg sind und man einfach nicht mehr genau weiß, wie das eigentlich gegangen ist, das kommt sicher auch bei uns vor. Was würdest du sagen, sind so typische Fälle, wo man als Firma oder auch als kirchliche Organisation reingehen beim Thema Wissensmanagement?
Also ein absoluter Klassiker ist immer, dass man gar nicht weiß, was es ist. Also der normale Mensch auf der Straße, wenn man dem sagt Wissensmanagement, dann kommt höchstens vielleicht irgendeine Datenbank einem in den Sinn.
Ja,
ja. Und das ist auch genau einer der primärsten Fallen. Also Wissensmanagement durch eine technologische Lösung, das hat sich schon in den 90er Jahren zerschlagen. Auch damals hat man Datenbanken, Software verkauft unter dem Versprechen, damit Wissensmanagement zu machen. Ist alles Abfahrheit.
Ja.
1994 hat Tom Davenport, einer der ersten Gurus im Wissensmanagement, gesagt, dass die Führungskräfte immer noch glauben, dass sobald die richtige Technologie installiert wird, ein automatisches Informations- und Wissensteilen unter den Menschen passiert, dass die dann zusammenarbeiten und so weiter. Das ist immer noch heute die Hoffnung, es funktioniert heute immer noch nicht. Und ich fange meine Vorlesungen immer damit an, weil das ist für mich so diese Zauberfee, die im Wissensmanagement herumfliegt und wo man hofft, irgendwie wird sie es schon richten, dass es dann einmal geht.
Also Technologie als Falle, redest du, also die neueste Technologie, der neueste technologische Trend ist ja AI und so weiter, du redest von so Sachen.
Ja, genau. Ja, also der neueste technologische Trend sind die Small Linguistic Models, sozusagen eine private Variante vom ChatGPT. Und klar, ja, im Moment kann man damit viel Geld verdienen. Ob sie funktionieren wird, ist eine andere Frage.
Mhm. Also wenn du die Frage so stellst, ist ja die Antwort schon klar, es wird nicht funktionieren.
Also Wissensmanagement funktioniert, wenn man es richtig angeht. Ich habe 2015 ein Kapitel geschrieben wie Wissensmanagementprojekte nachhaltig scheitern.
Okay.
Und dort habe ich im Detail erklärt, was Organisationen machen können, damit es gelingt. Also eine Art Erfolgslogik für Wissensmanagement.
Also, dann musst du uns das jetzt erzählen.
Ja, genau. Das finde ich immer lustig, solche Sachen, ja.
Also, dann erzähl mal, was muss man denn machen, damit es funktioniert?
Also, die Kunst, also das Erste, was man überhaupt machen muss, ist Wissen von Information zu unterscheiden. Wissen ist nur das, was ein Mensch zu einem Zeitpunkt im Kopf hat.
Okay.
Sobald dieses Wissen den Kopf verlässt, aufgenommen wird, aufgeschrieben wird, wird es zur Information. Wenn man das versteht, diese Unterscheidung, die ist unheimlich simpel ist, wenn man diese versteht, hat man schon sehr viel gewonnen. Und daraus ergibt sich eigentlich alles andere. Das heißt, gutes Wissensmanagement ist die Kunst, Conversation und Content in der richtigen Balance zu halten. Und Wissen wird mehr durch Dialoge, Zusammenarbeit, Workshops vermittelt, als durch irgendwelche Datenbanken, wie auch immer sie heißen. Im Moment sind so das, was en vogue ist, sind die SharePoints, Confluence, StarMind und so weiter. Aber um das geht's nicht. Es geht eigentlich darum, wie sichere ich eine gute Zusammenarbeit und einen guten Austausch. Ich habe einen Freund, der hat sich auf die Fahnen geschrieben, Collaboration, und das ist die Kunst. Und genau um das geht es. Wie arbeitet man gut zusammen?
Also das heisst, es geht nicht darum, wie bringe ich die Informationen aus meinem Kopf neu aufs Papier, sondern wie können andere Leute in meinen Kopf hinschauen, sozusagen.
Das wäre die Zauberfee, wenn das ginge.
Ja.
Es geht darum, Leute miteinander ins Gespräch zu bringen, in ein logisches, gut strukturiertes Gespräch, in dem das entsprechende Wissen im Dialog ausgedrückt wird. Mhm. Und heute, wenn das gelingt, dann ist heute mit AI schon sehr viel gewonnen. Weil sobald das Wissen ausgesprochen wurde und aufgezeichnet, kann ich es transkribieren, ich kann es dann zusammenfassen, ich kann es in eine Struktur bringen und dafür gibt es alles schon gute AI-Tools. Aber es beginnt immer mit einem guten Dialog, der von einer Fachperson gut moderiert wird.
Also du plädierst quasi dafür, dass man eben das nicht innerhalb von der Firma nur macht, sondern dass man jemanden von außen hat, der so ein bisschen weiss, welche Fragen quasi. Also das ist ein bisschen wie eine Beratung oder so, in einer Teamberatung sonst, wo man über Konflikt redet, eine dritte Person, die die richtige Frage stellt oder so.
Ja. Es kann aber auch in einem Projektteam sein, dort meistens dann reihum, dass verschiedene Leute an die Reihe kommen und die wichtigen Fragen stellen. Also viele Wissensmanagement-Tools basieren auf solchen Dialogstrukturen oder Dialogformaten. Zum Beispiel Fishbowl ist so eins, ganz, ganz bekanntes, oft angewandtes Format. Oder eben Open Space. Es gibt mehrere Dutzend solche Formate.
Jetzt ist die Frage, du bist ja in der Wirtschaft tätig. Was hat das alles mit Kirche zu tun?
Also, ich habe heute mit Eva, mit meiner Frau, darüber gesprochen, ja, wo könnte man Wissensmanagement in der Kirche einsetzen? Wie würden wir das sehen? Worauf wir gekommen sind, als erstes ganz klassisch, ist das Onboarding von neuen Pfarrpersonen. Dass die wissen, woher kommt die Kirchgemeinde, woher kommt die politische, die Bürgergemeinde, was war da, wohin geht es, was sind die Themen. Dieses Onboarding ist ein ganz klassischer Wissenstransfer, der man auch strukturieren sollte, wo wichtig ist. Weil damit laufen die neuen Pfarrpersonen einfach in etwas weniger Fettnäpfchen als auch schon.
Oh ja, ich glaube, ich weiß ziemlich genau, von was du redest. Mhm. Ja.
Ja, und das Zweite, ich nehme mich da nicht aus. Ich habe als junger Mann auch nicht unbedingt bei den Älteren angeklopft und um Rat gefragt. Mhm. Aber wenn ich jetzt heute rückblicke, dann weiß ich, ich habe sehr viel gelernt von Leuten, die schon mehr Erfahrung hatten und die mir helfen wollten und konnten. Und ein Dialog zwischen Generationen fände ich eigentlich enorm wichtig. Wir haben auch in unserer Kirchgemeinde viele einzelne Gefäße für verschiedene Altersgruppen, aber die sind nicht miteinander vernetzt. Und eine Vernetzung zwischen Generationen fände ich eine riesige Chance für die Kirche, für die Kirchgemeinden. Und ich sehe kaum etwas, das in diese Richtung geht. Also das wäre jetzt eine richtige Innovation, wenn man so etwas auf die Beine bringen könnte.
Ja, also quasi Vorgeneration, und da geht es jetzt nicht unbedingt um technisches Wissen oder so etwas, sondern auch so um so etwas wie Lebenserfahrung, um wie ist es früher noch gewesen. In die Welt, wo Junge drinnen stehen, die hat ja eine Geschichte, woher kommen wir quasi, ja, okay.
Mhm. Ja, es gibt Sachen, die sich ändern, wie zum Beispiel eben die Technologie und Social Media und alles. Es gibt aber Sachen, die sich nicht ändern, wie der Wert von Beziehungen, Aufbau von Vertrauen, Gesprächskultur, wie rede ich mit anderen. Das ändert sich wahrscheinlich viel weniger, ist aber eminent wichtig.
Mhm. Und jetzt vielleicht noch mal schnell als Rückfrage zu dem, was du gesagt hast mit dem Onboarding. Also du meinst mit dem nicht, dass es einfach darum geht, wissen, wie läuft das jetzt bei uns in der Kirchengemeinde, Prozess, wo laufen, oder wie tue ich jetzt den Gottesdienstplan aufstellen oder so, sondern mehr so das zwischenmenschliche Wissen auch. Also auch ein bisschen wissen, wer hat welche Ticks, welche Macken vielleicht, auf was muss ich aufpassen, dass ich da jemanden nicht vor den Kopf stoße. So ein bisschen diese Sachen auch.
Genau, also so das Atmosphärische, das, was Leute verbindet oder was eben eventuell auch Leute entzweit, damit das verhindert wird, vermieden wird. Genau, einfach das, was zum Beispiel in der Vergangenheit geholfen hat, was nützlich war, so Sachen, an so Sachen denke ich, ja. Und quasi technisch, das sind alles Gespräche, das sind alles moderierte Gespräche, so im Sinne von tiefen Interviews oder tiefen Dialogen, damit man schön systematisch eins nach dem anderen durchnimmt. Oft wird Wissenstransfer in den Organisationen einfach so gemacht, dass man von dem Vorgänger irgendwelche Files bekommt, irgendeine CD oder DVD, und damit hat sich's. Und genau das ist ja nur Information, und das Wesentliche fällt dort meistens.
Aber das war jetzt interessant, spielen wir das jetzt mal durch, Pavel. Also, wo ich gegangen bin von meiner letzten Stelle, da habe ich genau das gemacht, was du erzählt hast. Natürlich nicht mehr auf CD, sondern auf einem USB-Stick. Aber ich habe zum Beispiel den letzten Weihnachtsgottesdienst en Detail mit allen meinen Wörtern einfach als PDF abgelegt. Oder ich habe den Konfirmationsgottesdienst einfach alles Wort für Wort mit allem dort drauf da, oder ich habe einen Seniorenanlass, irgendwie alles, wie wir das gemacht haben. Also das, und das einfach, damit mein Nachfolger weiss, wie hat es der Vorgänger gemacht. Ich bin dort 9 Jahre gewesen, das ist doch eine gewisse Zeit. Und damit er sich dort orientieren kann, er macht sowieso, was er will, nachher, aber er kann sich an dem orientieren, wo ich habe, dann würdest du sagen, das ist schon einmal ein Anfang, aber das reicht nicht.
So eine Checkliste oder so ein Workflow ist extrem hilfreich. Nicht unbedingt Wort für Wort den Gottesdiensttext oder den Predigttext, das nicht unbedingt. Aber einfach den Ablauf ist sicher eine erste Grundlage. Und wie ich jetzt das machen würde als zweiten Schritt, wäre es ihm zu geben zum Lesen und ihn fragen, ob er Fragen hat. Weil wenn das Ganze so gut geschrieben ist, dass es keine Fragen aufwirft, dann perfekt, da muss man nicht so viel machen. Und sonst einfach bei einem Glas Wein einfach das mal durchbesprechen. Und vielleicht ist das ja nur eine Art Skelett, vielleicht muss man dann sagen, ja, aber hier muss man vielleicht auf diese Leute Rücksicht nehmen, vielleicht setzt man sie da oder dort, oder vielleicht muss man auch die Technik ein wenig anders anschauen. Wir waren heute Morgen in der Kirche, haben mit dem Sigrist gesprochen. Es ist jetzt zweimal passiert, dass Leute für einen Anlass die gesamte Streaming-Internet-Geschichte aufgebaut haben. Alles funktionierte und als sie am Abend hinkamen, ging nichts mehr.
Oh.
Und ja, das eben auch das muss man irgendwie berücksichtigen. Auch da muss man quasi noch ein wenig Sicherheitsmargen einbauen.
Ja.
Mhm.
Also so ein Dialog wäre noch pünktlich auf dem I.
Ja. Aber nachher, wenn ich dir richtig verstanden habe, also da, wie soll ich sagen, das, was ich jetzt erzählt habe, da ist es einfach wirklich darum gegangen, um einen Ablauf. Ich habe ihm dann auch zum Beispiel gesagt, ich gehe jetzt zum Predigen auf Kanzeln oder was auch immer. Das sind ja dann diese halt neue Pfarrer oder ich habe einen Talara oder... Also habe ich damals, heute habe ich das weniger. Das sind so Sachen, die ich ihm einfach zur Verfügung gestellt habe, damit er sich ein bisschen orientieren kann. Aber nachher, wenn ich die richtig verstanden habe, ging es ja auch so ein bisschen um die Geschichte, verbunden mit der grösseren Geschichte von der politischen Gemeinde und so weiter, wo halt die Kirche ein Teil davon ist. Es ging um so Sachen wie Geschichte, aber dann auch Geschichten. Mhm. Ja, weißt du, so und so, da ist eben... hat Streit mit dem oder so etwas und da musst du ein bisschen aufpassen und das sind so die heiklen Sachen, so Sachen auch dann, oder wie?
Ja, das gehört sicher auch dazu. Man muss ja zum Beispiel wissen, bei wem in der politischen Gemeinde man anklopft, um einen speziellen Anlass durchzubringen. Wie tut man einen Antrag formulieren, damit das Herr oder Frau XY eher erlaubt oder so? Ja, das sind alles so kleine Details, wie man einfach das ganze Management der Kirchgemeinde besser unter den Hut bringt. Das sind also sehr viele Aspekte. Und dort braucht es eine gute Priorisierung. Man kann nicht alles machen. Mhm. Man muss sich überlegen, das und das ist viel wichtiger als anderes. Und das auch dann in dem Gespräch, in dem Übergabe-Onboarding-Gespräch anzusprechen.
Ja. Jetzt erleben wir ja mit dem zunehmenden Pfarrmangel, dass es dann oft Vakanzen gibt, halbes Jahr oder so weit und so weiter. Die alte Pfarrerin ist weg. Wie tut man denn die Zeit überbrücken sinnvoll, bevor denn die neue Person kommt, wenn man dann jemand Neues findet?
Ich habe von einer Kirche gehört, die haben jahrelang Kassettli vom verstorbenen Pfarrer gehört. Und wenn ich jetzt an diese Woche denke, wo ein Konzert mit Udo Jürgens gemacht worden ist, der aufgestanden ist durch künstliche Intelligenz, dann hätten wir schon einmal, wenn man das zusammenbringt, eine Variante. Dann schauen die Leute einfach über den Beamer auf eine neue Figur und hört vielleicht eine alte Predigt, aber erzählt wird sie von dem neuen Pfarrer, den man schnell abgescannt hat.
Ja, super. Genau.
Also da heute gibt es so viel Möglichkeiten, ja. Aber ja, klar, eins von den Schlüsselthemen ist sicher im Wissensmanagement auch Wissenstransfer, Wissenssicherung. Fachkräftemangel kommt hier natürlich sofort einem in den Sinn. Wie mache ich das, dass ich das Wissen, das da existiert, auf andere Leute verteile? Ja, das ist, aber auch da gibt es schon unheimlich viele Methoden. Es gibt Spezialisten, die das seit Jahren praktizieren. Dort sehe ich eigentlich eher das Problem, dass man wahrnimmt, dass es solche Methoden gibt. Und dass es Leute gibt, die das können. Ich glaube, dort ist eher das Problem. Nicht, dass man das nicht könnte. Man kann es sehr gut, sehr wohl. Mhm. Aber man muss es auch gut kommunizieren.
Und würde das denn bedeuten, dass das die Aufgabe wäre von einer Kirchenpflege, von einem Kirchenstand, wie das bei uns heisst, das sich bewusst machen, wenn die alte Person geht und jemand Neues dann hoffentlich kommt. Jetzt müssen wir den Wissenstransfer organisieren.
Ja, das ist definitiv die Aufgabe der Kirchenpflege. Ja, das sehe ich schon so. Weil die müssen sich ja genau über diese Transition, über die Zeit dazwischen Gedanken machen. Wie ich das jetzt bei uns erlebe, ist die alte Pfarrperson schon lange weg, bevor die neue kommt. Da gibt es dann irgendwie zum Teil ein halbes Jahr, zum Teil ein Jahr dazwischen. Ja, das sind schon Herausforderungen.
Ja. Und wenn ich daran denke, an meine erste Stelle, wo ich eben vorher erzählt habe, was ich gemacht habe, wo ich gegangen bin, dann ist es mir schon so gewesen, halt Riedruck, meine Vorgängerin, die hätte dann auch abschliessen wollen und hätte dann wollen gehen und so. Und dort konnte ich dann nicht mehr wahnsinnig lang nachfragen. Aber der Kirchenstandspräsident, das war auch ein sehr innerlich engagierter Mann gewesen und übrigens auch dann ein alter Mann, schon pensioniert gewesen. Dort bin ich irgendwie noch jünger gewesen, noch etwa 30 oder so, gut 30 oder so etwas. Und von dem habe ich dann sehr viel gelernt. Weil er hat mir dann halt auch die Dorfgeschichten erzählt, hat mir dann halt erzählt, warum das Kränzli von der, also wenn irgendwie Kilbi ist oder so, von der, die einen dann kommen und nicht der Wein von den anderen trinken und man immer in einem Weinbauerdorf und dann muss man von denen nehmen und dem anderen ja von denen, aber wenn dann von denen ist, trinken die nicht und also einfach so die, also ja, Geschichten, wo ich nie drauf gekommen wäre und wo wichtig sind, dass das die Pfarrer oder die Pfarrerin wissen, ja.
Ja, Lukas, das sind perfekte Beispiele genau für diese Befindlichkeiten, die man transferieren muss. Weil davon hängt es ab, ob man dann einen guten Einstieg hat und überhaupt einen guten Job machen kann. Weil es geht, es menschelt überall und man muss da irgendwie das schön auseinandernehmen und sich da gut drin bewegen. Und was dieser Herr bei dir gemacht hat, ist ganz klassisch. Die Aufgabe von einem solchen Wissenstransferberater. Und zum Teil ist es wirklich, ja, das ist Gold wert. Das, was natürlich in solchen Fällen leider dann eher zu kurz kommt, ist die Systematik. Ja. Weil man kann natürlich das einfach das machen, was gerade einem in den Sinn kommt, aber es wäre viel besser, auch da, man hätte eine Checkliste, man hätte ein Vorgehen, dass es mehr systematisch ist. Also so eine Art Guideline, wie, wann, was muss man alles denken?
Ja. Mir ist jetzt vorhin also durch den Kopf, es gibt ja wahrscheinlich auch gewisses Wissen, wo vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn das zwischen ihnen verloren geht. Oder so ein bisschen, vielleicht ist es bei der einen Person so, dass man auf das muss achten, aber wenn jetzt jemand Neues kommt, sind vielleicht die zwischenmenschlichen Energien anders und dann kommt es gar nicht mehr so drauf an. Oder so ein bisschen einfach mit einer Person verändert sich auch Sachen und vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn sich eine Kultur kann verändern kann und nicht alles Wissen transportiert wird. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich jetzt ähnlich, weil es Entlernen, wie man dem sagt, ist auch wichtig. Nur, das passiert fast automatisch. Also das Entlernen, das Vergessen, das passiert eigentlich nonstop. Und wenn jemand so einen Wissenstransfer begleitet, dann weiß die Person ja meistens schon, was relevant ist und was nicht. Und gerade wenn jemand ein wenig in diese Richtung geschult ist, dann kann man das richtig auseinanderpeilen. Das ist noch wichtig, diese Leute sind noch da, diese Traditionen sind immer noch da und werden gepflegt. Aber das, was vorher war, das und jenes, auf das könnte man heute verzichten. Das könnten die Leute eigentlich dann selber beurteilen. Meistens ist das Problem nicht, dass man zu viel transferiert, sondern zu wenig.
Ja, das macht Sinn.
Aber das bedeutet im Grunde genommen, du machst ja das auch in deiner akademischen Tätigkeit, wo du unterrichtest, natürlich auf einem auch wissenschaftlichen Niveau oder so etwas. Aber das, wo wir jetzt davon reden, das ist sehr, sehr praktisches Wissen, das nicht wissenschaftlich ist.
Ja, also für mich ist die Wissenschaftlichkeit ziemlich zweitrangig. Also auch an den Fachhochschulen erzähle ich Stories, erzähle ich, wie das praktisch abläuft, was man machen muss. Also wie ich zum Beispiel ein Projekt viel schneller auf die Beine bringe, damit sich die Leute besser verstehen, besser zusammenarbeiten, nichts vergessen. Das ist sehr praktisch. Dazu gibt es zum Teil auch noch gar keine richtigen Theorien. Ich bin Präsident vom Swiss Knowledge Management Forum, die Organisation, Fachorganisation für Wissensmanagement in der Schweiz. Wir haben unterdessen etwa 4-5 Modelle entwickelt. Die könnte man zum Teil auch publiziert, aber die sind alle aus der Praxis empirisch entstanden. Also wir haben eher aus der Praxis gesehen, aha, da gibt es Muster. Aus dem könnten wir jetzt eigentlich ein Modell aufbauen, das wir benutzen, um Leuten, was wir machen, praktisch machen, etwas besser erklären. Also meistens ist es also umgekehrt. Zuerst die Praxis, zuerst die Erfahrung und nachher ein Modell draus.
Ja. Gibt es denn speziell für Stellenwechsel, speziell wenn es eine Vakanz gibt, gibt es denn da so eine Art Checkliste, die du kannst zur Verfügung stellen?
Eine Checkliste muss ich jetzt schauen. Ich habe so eine Checkliste oder so ein Tool entwickelt, so eine Anweisung für Bundesamt für Sozialversicherung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die jetzt happy wären, wenn ich das einfach teile. Ich habe mehrere solche Wissenstransfer gemacht. Ich habe auch zwei Kollegen, die das beruflich hier in der Schweiz machen. Aber einfach das zur Verfügung stellen ist relativ schwierig, wenn es eine einzelne Firma. Aber wenn jemand Interesse hat, könnte ich natürlich im Gespräch das erzählen, wie das eigentlich geht. Mhm. Es gibt auch Leute, ich habe gerade in der Stadt Zürich einen Kunden, die haben das einfach mal probiert und einfach durch logisches Nachdenken sind sehr viel weitergekommen. Also man muss sich das wirklich nur gut überlegen. Wenn man mein Kapitel liest von 2015, dann hat man schon eine sehr gute Richtlinie. Und der Rest ist gesunder Menschenverstand und logisches Denken.
Und ist ja eigentlich etwas, was recht sinnvoll wäre, wenn es das für die Kirche gibt. Mhm. Also müsste ja auch nicht jede einzelne Kirchengemeinde selber entwickeln, sondern es sind ja wahrscheinlich dann ähnliche Fragen, die in allen Kirchengemeinden funktionieren.
Ich würde sagen, mehr als 80% wäre das Vorgehen bei allen gleich. Mhm. Ja, das ist sicher so. Mhm.
Sehr gut. Pavel, die Sachen, die jetzt du auch schon publiziert hast oder so etwas, kann man die noch immer nachlesen?
Ja, ich habe auf meiner Website eine Seite Publikationen. Dort kann man sich viele Sachen runterladen. Und sonst, ich habe etwa über 30 Artikel geschrieben auf LinkedIn. Allerdings auf Englisch, aber das kann man sich heute mit einem Klick ja auch übersetzen lassen.
Ja, genau. Gut, dann tun wir das sicher in die Shownotes.
Ja, dann wären wir jetzt schon bei der letzten Frage angekommen. Die Frage, die wir allen unseren Gästen jeweils stellen. Und zwar, wir würden gerne von dir wissen, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Für mich hat die Kirche eine einzigartige Funktion, auch gerade in der heutigen Zeit, weil die Kirche hat viele Altersgruppen. All diese Zwischengenerationsdiskussionen, die ich vorhin angesprochen habe, wären hier eigentlich möglich. Und das ist ermöglicht, weil wir haben die gleiche Basis. Wir haben Jesus Christus als die Basis. Und das verbindet uns. Es gibt auch gegenseitiges Vertrauen. Und auf dieser Basis ließen sich diese Dialoge aufbauen. Und das gibt mir Hoffnung, dass so etwas wirklich kommt, dass so etwas möglich ist und es gibt eine der besten Grundlagen, die man je haben kann.
Jawohl, sehr gut.
Mega cool.
Also gut, danke schon vielmals, Pavel, dass du mit uns geredet hast, das ist grossartig. Merci für die Zeit.
Danke vielmals.
Danke auch für das Gespräch.
Wir sind zurück im Studio. Anna, Was ist dir geblieben von diesem Gespräch mit Pavel Kraus?
Mir ist ein bisschen durch den Kopf, wo ich nach dem Studium mich beworben habe auf verschiedene Pfarrstellen, ist mir an vielen Orten so ein bisschen die Atmosphäre entgegengeschlagen, dass sie sich jetzt eine junge Pfarrerin wünschen, die alles anders macht, als die vorher da gewesen sind.
Okay.
Und dann habe ich so gedacht, ich habe es jetzt gut gefunden, dass er gesagt hat, es geht bei dem Wissenstransfer sehr fest um das zwischenmenschliche Wissen, um das atmosphärische Wissen, das an einem Ort herrscht, wo eben das nicht in Frage stellt. Also du kannst auch kommen und nachher alles anders machen als dein Vorgänger oder deine Vorgängerin, aber du brauchst trotzdem das Wissen darüber, wie ist die Kirchengemeinde hier, wo sie ist. Und eben trotzdem auch die Leute, die da sind, wie die ticken, die sind ja nachher nicht weg, die sind ja immer noch da.
Ja.
Und,
ja.
Und das sind alles wichtige Sachen, wo trotzdem du dann kannst auch Sachen anders machen, aber du brauchst das Wissen. So.
Ja. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass er so betont hat, es ist Wissensmanagement, ist etwas, was aus der Praxis kommt und quasi nicht aus der Wissenschaft. Natürlich hätte er uns noch können eine Stunde lang einen Vortrag halten über die Geschichte vom Wissensmanagement, was sicher auch interessant gewesen wäre. Aber das, was er gesagt hat, quasi, es kommt aus der Praxis raus. Und das leuchtet mir auch ein, dass man nachher die Sachen anders machen kann. Aber es ist etwas anders, ob ich etwas anders mache und weiss, wie es war, oder ob ich es einfach anders mache.
Mhm. Ja. Was hast denn du mitgenommen?
Mir hat das sehr beeindruckt, was er noch erzählt hat, über quasi, also ein bisschen auch, wer verantwortlich ist für den, vor allem Wissenstransfer. Wir haben ja relativ lang dann geredet über den Wechsel und auch je nachdem Vakanz zwischen einer Pfarrerin und einem Pfarrer oder so etwas. Und dass es dann tatsächlich, das hat mir eingeleuchtet, die Aufgabe ist, auch von einer Kirchenpflege, von einem Kirchenstand, den Wissenstransfer nicht nur einfach im Zufall zu überlassen, sondern das systematisch zu machen. Also das leuchtet mir ein, es ist eine Aufgabe und wahrscheinlich wäre es meine Aufgabe, wenn ich gehe als Pfarrer, zum sagen, lasst mal schauen, dass der Wissenstransfer stattfindet. Es ist die Aufgabe dann, weil ich als Pfarrer gehe ja dann und unter Umständen bin ich dann schon lange noch mehr anders oder bin auch pensioniert oder was auch immer. Es ist die Aufgabe von der Kirchenpflege, den Wissenstransfer zu organisieren. Vielleicht auch eine Aufgabe von der Kantonalkirche. Ich weiss nicht einmal, ob es das allenfalls gibt. Das hat er ja gesagt, da gibt es Verfahren, wo man kann sich auch auf seiner Homepage mal schlau machen. Aber das war ja auch sinnvoll von einer Kantonalkirche, dass sie so ein Modell oder eine Checkliste für den Wissenstransfer würde abgeben, vor allem wenn man weiss, dass es eben eine Vakanz gibt.
Ja.
Ja, also ich habe mir das Gespräch jetzt viel wissenschaftlicher, wissenschaftlicher erwartet und es ist doch sehr praktisch geworden. Ja. Spannend. Ja. Gut, also, dann ist das jetzt also gesehen von der Staffel 9, Episode 3 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.